Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu Wir sorgen für Sie, der Podcast des Qualitätsverbunds Geriatrie, QVG. Sie erhalten hier Informationen von Experten um Leben und Gesundheit im Alter. Mein Name ist Kerstin Deiters und ich begrüße heute Herrn Professor Dr. Wirth. Herr Professor Dr. Wirth ist Direktor der Klinik für Altersmedizin im Marienhospital Herne. Herzlich willkommen. Und wir unterhalten uns heute über Ernährung im Alter. Ich komme zur ersten Frage, Herr Dr. Wirth. Wie verändert sich das Ernährungsverhalten im Alter?
Das Ernährungsverhalten verändert sich zum einen, dass man weniger Energie braucht, weil man sich weniger bewegt, zumindest in der Regel. Und dadurch verändert sich auch die Möglichkeit, ausreichend an Mikronährstoffe, also Vitamine und Spurenelemente zu kommen. Sie müssen sich vorstellen, dass ein Mensch, der voll im Berufsleben steht, vielleicht noch Sport betreibt oder mit dem Hund spazieren geht, verbraucht etwa 3000 Kilokalorien am Tag. Mit diesen Kilokalorien, mit dieser Nahrung und dieser Energie bekommt er dann auch seinen Nährstoffbedarf gedeckt, auch was die Vitamine anbelangt. Wenn sie dann aber alt werden und nicht mehr so gut beweglich sind, nicht mehr so weit laufen können, dann verbrauchen sie vielleicht nur noch 1800 Kilokalorien am Tag. Wenn sie dann wirklich krank sind, vielleicht nur noch 1500 Kilokalorien am Tag. Und mit dieser Nährstoffzufuhr ist es fast schon unmöglich, ausreichend Vitamine und Spurenelemente sich zuzuführen, weil sie schlichtweg einfach ein Mengenproblem haben. Dazu kommt noch, dass ältere Menschen ihre Nahrung häufig insofern verändern, dass leicht Kaubares und Schluckbares gegessen wird. Und das sind häufig Nährstoffe, sprich zum Beispiel Toastbrot, sind häufig Lebensmittel, die nicht besonders dicht an Mikronährstoffen, Vitaminen und Spurenelementen sind. Und damit bekommen ältere Menschen per se ein Problem mit Vitaminen und Spurenelementen und mit Protein, weil im Alter gleichzeitig mit der Alterung der Proteinbedarf steigt. Man müsste eigentlich mehr essen, man isst aber eben weniger, weil man weniger Appetit hat und auch weniger braucht. Das sind so die wesentlichen Probleme, die den gesunden älteren Menschen betreffen.
Kann ich denn durch eine bestimmte Ernährung die Situation günstig beeinflussen? Also eben, das hört sich gerade so an, dass ich mir eben wenig Patzer erlauben kann in der Ernährung, wie als junger Mensch, sondern dass ich eben genau überlegen muss, was esse ich denn, damit es mir gut geht und dass ich nicht Mangelerscheinungen oder dass ich nicht krank werde.
Ja, das haben Sie völlig richtig eingeschätzt. Also die Luft nach oben sozusagen oder die Luft nach unten besser gesagt, die wird geringer. Sie haben weniger Kompensationsmöglichkeiten als älterer Mensch, weil sie sozusagen sich hart an der Grenze ernähren, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und worauf es eben im Alter ganz besonders ankommt, ist erst einmal die Nährstoffdichte, also diese nährstoffarmen Lebensmittel, die nur Kalorien, aber sonst nichts enthalten, wie zum Beispiel Weißbrot oder wie Nudeln, die sollte man tatsächlich meiden oder nur in geringen Mengen essen. Und ein Punkt, der eben ganz besonders wichtig ist, auch für den Erhalt dann der Selbstständigkeit, der Mobilität, ist die ausreichende Eiweiß-, also Proteinzufuhr. Das habe ich ja angedeutet, dass der Proteinbedarf im Alter steigt. Und das weiß man aus vielen Studien, dass das letztendlich mitentscheidend darüber ist, ob wie viel Muskelmasse verloren geht und ob ein Mensch noch beweglich bleibt, ob er ausreichend Muskulatur hat, um beweglich zu bleiben.
Ja, da reden wir wahrscheinlich über eine gesunde Mischung aus pflanzlichem und tierischem Eiweiß.
Das, gesunde Mischkost ist immer der beste Ansatz. Grundsätzlich muss man allerdings sagen, trotz der ganzen Diskussion um Nachhaltigkeit, die ich durchaus völlig teile, ist natürlich im Muskelfleisch. Das ist ja das, was wir essen, wenn wir Fleisch essen. Das ist Muskulatur. Da ist natürlich genau die Zusammensetzung an Eiweißen und Aminosäuren drin, die der Muskel braucht. Sprich, das ist das hochwertigste Protein. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, über Soja, Erbsenproteine und ähnliche Dinge trotzdem auch fleischlos eine hochwertige Proteinzufuhr zu generieren.
Ja, wie finden Sie denn heraus bei sich im Alltag, hier in der Geriatrie vor allen Dingen oder auch allgemein im Krankenhaus, ob überhaupt ein Problem in der Ernährung vorliegt bei älteren Menschen?
Ja. Also grundsätzlich muss man zwei Formen der Ernährungsstörung unterscheiden. Das eine ist sozusagen das, was wir Mangelernährung nennen, das, was man dann irgendwann sieht, an Mangel an Kalorien, an Energie. Da verlieren die Menschen Gewicht. Das kann man messen. Das sollte man im Alter, spätestens im Alter auch regelmäßig mal kontrollieren und tatsächlich aufschreiben. Und das andere ist ein Mangel an Mikronährstoffen. Das sehen Sie den Menschen nicht an. Das muss man entweder im Blut messen oder man muss gezielt sozusagen ein Ernährungstagebuch führen, um zu schauen, ob das ausreicht, was der Mensch an vitaminhaltigen Lebensmitteln isst, was natürlich extrem aufwendig ist. Weil es in manchen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Folsäure, bei den älteren Menschen häufig ein Problem gibt, haben viele altersmedizinische Abteilungen das schon in ihr Standardlabor integriert, das direkt bei der Krankenhausaufnahme bei den älteren Patienten direkt zum Beispiel die Folsäure gemessen wird.
Weitere Untersuchungen oder Assessments, gibt es die auch in der Geriatrie oder in der Aufnahme von älteren Menschen?
Auf jeden Fall. Der Gewichtsverlust ist halt das Offenkundige, was jeder zu Hause bestimmen kann. Was wir in Kliniken und auch in Praxen empfehlen, ist, dass routinemäßig ein Screening auf Mangelernährung stattfindet, weil diese Störung, wir nennen das auch ein geriatrisches Syndrom, die Mangelernährung, weil das so extrem häufig ist. Und immer wenn etwas häufig ist, sollte man in Risikopopulationen bewusst danach screenen, das heißt standardmäßig jeden untersuchen. Und dafür besonders geeignet ist zum Beispiel die Kurzform des sogenannten Mini-Nutritional Screenings, MNA, Mini-Nutritional Assessment heißt es eigentlich. Das ist speziell ein Screening-Instrument, was für die älteren Menschen gemacht ist. Es gibt auch Screening-Instrumente, die ich sowohl bei jung wie auch bei alt, wie das NAS-Screening oder auch das MAS-Screening, Malnutrition Universal Screening Tool, anwenden kann. Das bietet sich immer dann an, wenn ich zum Beispiel ein Screening im Gesamtkrankenhaus machen möchte, dann kann ich für alle Patienten ein einheitliches Screening machen. Wenn ich das nur bei Älteren machen möchte, dann empfehlen wir dieses MNA-Screening, was speziell für die Älteren gemacht ist.
Wenn Sie dann eine Fehl- und Mangelernährung feststellen, welche Maßnahmen leiten Sie dann ein oder welche Maßnahmen müssen eingeleitet werden?
Ja, bei dieser Form von Mangelernährung geht es ja letztendlich um die Kalorienzufuhr, die nicht ausreichend ist. Das heißt, es kommt schlichtweg darauf an, die Kalorienzufuhr zu steigern. Das machen wir in der Klinik zum Beispiel mit Trinknahrung, mit sogenannter bilanzierter Trinknahrung, die auch rezeptiert werden kann. Wo es gute Untersuchungen gibt, erstens, dass das den Zustand der Patienten verbessert, das Überleben verbessert, die Handkraft verbessert, Komplikationen während des Krankenhausaufenthaltes vermindert und so weiter. Weil es darüber so gute Nachweise gibt, ist das eben auch rezeptierfähig. Man kann natürlich, und das machen wir hier bei uns am Standort im Marienhospital, zusätzlich auch selber Proteinshakes konstruieren. Unsere Küche macht das mit großer Leidenschaft. Ein Proteinshake in wechselnder Geschmacksrichtung den Patienten anzubieten, die solche Probleme haben mit der Ernährung. Das kommt dann quasi mit dem Frühstück, mit dem Mittagessen hoch und soll, das ist ganz wichtig, zwischen den Mahlzeiten, nicht zu den Mahlzeiten, sondern zwischen den Mahlzeiten immer wieder schluckweise getrunken werden, sodass dann nach ein paar Stunden der Becher leer ist. Und wenn man das auf diese Art und Weise nutzt, dann weiß man eben, dass das echte zusätzliche Kalorien sind, dass ich deshalb nicht weniger Schnitzel oder weniger Kartoffeln esse, das ist ja wichtig, sonst wird sich die Katze in den Schwanz beißen, auf Deutsch gesagt, sondern dass das wirklich zusätzliche Kalorien sind und das erreicht man mit diesen Zwischenmahlzeiten, die eben besonders energiedicht sind, das heißt viel Kalorien auf wenig Volumen.
Bekommen dann auch Ihre Patienten eine bestimmte Beratung für zu Hause? Bekommen die zum Beispiel die Rezepte auch aus der Küche mit nach Hause, dass sie das zu Hause weiterführen können? Oder wie sieht da der Beratungsbedarf überhaupt aus? Ich kann mir vorstellen, dass so, dass Rezepte ja nicht bei Dr. Oetker im Buch stehen, das, was die alten Leute vielleicht zu Hause haben.
Da haben Sie völlig recht. Zum einen bekommen unsere Patienten, die wirklich Ernährungsprobleme haben, eine Beratung, eine individuelle Beratung durch eine Diätassistentin, die sich in unserer Abteilung um die Ernährungsprobleme kümmert und die Patienten und Angehörigen dann auch berät. Das soll wirklich individuell sein, weil jeder Patient, jede Patientin hat ein anderes Problem. Manchmal ist es schlichtweg Appetitlosigkeit. Der eine oder andere Patient vergisst einfach zu essen, weil er eine beginnende Demenzerkrankung entwickelt hat. Der andere Patient hat Unverträglichkeiten und bekommt leicht Durchfall. Der nächste Patient hat eine Schluckstörung. Also das kann sehr unterschiedlich geartet sein. Deswegen muss man individuell auf die Patienten eingehen. Rezepte ist ein gutes Stichwort. Wir geben keine Rezepte aus. Es gibt aber entsprechende Flyer und Bücher auch, in denen Rezepte zu finden sind. Und mittlerweile ist das Problem doch so in aller Munde, dass sie nicht nur für die Sportler, sondern auch für solche Menschen zum Beispiel proteinreiche Joghurts in fast jedem Supermarkt mittlerweile bekommen. Das sind auch gute Hilfsmittel, mit denen man seine Ernährung tatsächlich qualitativ optimieren kann.
Also sind die Ernährungsprobleme sehr unterschiedlich, wie Sie das gerade beschrieben haben. Bei Appetitlosigkeit, ich kann mir vorstellen, dass das relativ häufig bei älteren Menschen vorkommt. Was würden Sie da empfehlen?
Das ist so ziemlich die schwierigste Frage, die Sie stellen können. Weil es gibt kein einziges Medikament, auch keine Substanz, Stichwort Alkohol oder Ähnliches, bei der wissenschaftlich wirklich bewiesen ist, dass sie den Appetit steigert. Leider. Sondern es kommt eher andersherum darauf an, den Patienten zu untersuchen und herauszufinden, was wirklich den Appetit mindert, was den Appetit reduziert. Das können Medikamentennebenwirkungen sein, das können Magen-Darm-Erkrankungen sein, können schlichtweg Entzündungsvorgänge im Körper sein. Dazu haben wir hier in der Uniklinik als Schwerpunkt Ernährung etwas geforscht auch, wo wir in mehreren Studien nachweisen konnten, dass Inflammation, also Entzündung, tatsächlich direkt den Appetit unterdrückt. Das kennt eigentlich jeder, der schon mal mit 40 Fieber und einem grippalen Infekt im Bett gelegen hat. Dann haben sie keinen Appetit, vielleicht ein bisschen auf Obst und Mineralwasser, aber sicherlich keinen Appetit auf eine richtige Mahlzeit. Und das ist die Wirkung von Botenstoffen, die bei Entzündungsvorgängen im Blut unterwegs sind und die sie dann eben nicht nur bei einem grippalen Infekt haben können, sondern letztendlich bei einer Tumorerkrankung kommt es zur gleichen Ausschüttung von Botenstoffen. Bei chronisch-rheumatischen Erkrankungen kommt es dazu. Und das führt dazu, dass sie über längere Zeit ein ganz kleines bisschen, so dass sie oft es selber gar nicht richtig spüren, den Appetit verlieren und dann gerade bei den Älteren häufig über ein Jahr, über mehrere Jahre langsam schleichend Gewicht verlieren. Und plötzlich vergleicht man sein aktuelles Gewicht mit einem früheren Gewicht und staunt, dass man plötzlich 8 oder 10 Kilo weniger wiegt. wenn Sie sich vorstellen, dass in ungefähr einem Kilo menschlicher Substanz, ich könnte auch sagen Menschenfleisch, denn das ist es letztendlich, stecken 6000 Kilokalorien. Wenn Sie jetzt ausrechnen, dass über ein Jahr verteilt jemand 12 Kilogramm Körpergewicht verliert, umgerechnet auf das, was ihm pro Tag fehlt, sind das gerade mal 200 Kilokalorien. Das heißt, wenn Sie als durchschnittsälterer Mensch 2400 Kilokalorien pro Tag essen, dann merken Sie, das ist ein Joghurt. Das merken Sie gar nicht, ob Sie das mehr oder weniger essen. Das heißt, diese Reduktion des Appetits, die ist häufig unbemerkt. Automatisch, weil Sie weniger Appetit haben, essen Sie 200 Kilokalorien am Tag weniger und es muss nur ein Jahr verstreichen und Sie sind 12 Kilogramm leichter. Was viele sich ja wünschen, allerdings...
Ich wollte gerade sagen, für viele ist das eine großartige Nachricht.
Genau, was viele sich ja wünschen, allerdings schwindet im Alter, auch beim gesunden Älteren, ohnehin die Muskulatur. Und wenn Sie jetzt gleichzeitig noch Gewicht verlieren, multipliziert sich dieser Effekt. Das heißt, Sie verlieren so mäßig viel an Fettgewebe, aber wahnsinnig viel an Muskelgewebe. Und das macht den alternden Muskel, der ohnehin schwächer wird, dann sehr anfällig dafür, nicht mehr seine Leistung bringen zu können, nicht mehr mobil zu sein, nicht mehr die Treppen hochzukommen, nicht mehr sicher laufen zu können. Und das ist in der Tat auch eines der Hindernisse, die wir in der Beratung regelmäßig haben, dass Menschen, die ihr Leben lang vielleicht mehr oder weniger leicht übergewichtig waren, ihr Leben lang gekämpft haben gegen die Pfunde und dann verlieren die ein paar Kilogramm Körpergewicht und finden das erstmal gar nicht schlimm. Und da muss man eben im Alter umdenken, während man vielleicht als Erwachsener über Jahrzehnte darauf achtet, dass man fettarm isst, ist das im Alter gar nicht mehr wichtig. Da ist es viel wichtiger, das Gewicht zu halten, eben nicht zu verlieren, selbst wenn man leichtes Übergewicht hat.
Aber Muskelmasse kann ich bestimmt auch durch regelmäßige Bewegung erhalten, also nicht nur durch die Ernährung.
Ja, das ist richtig. Und die körperliche Aktivität ist natürlich der vorwiegende Treiber von Muskelaufbau, das muss man ganz klar sagen. Jedoch tun sich alle Menschen im Alter schwer. Wir sprechen von der anabolen Resistenz des alten Muskels. Das heißt, der ältere Muskel hat Widerstände, wenn man es so übersetzen mag, Widerstände gegen den Muskelaufbau. Das heißt, das, was bei jungen Menschen Muskelaufbau stimuliert, körperliche Aktivität, proteinreiche Ernährung, manche hormonelle Signale. Da braucht es im Alter viel, viel mehr an Stimulus, um noch etwas Muskel aufzubauen. Und deswegen verliert der ältere Mensch, selbst wenn er als Sportler noch hochaktiv ist, verliert der ältere Mensch an Muskulatur und Leistungsfähigkeit. Und deswegen ist es im Alter so wichtig, an jeder Stellschraube, die man sozusagen zur Verfügung hat, zu drehen. Wie gesagt, körperliche Aktivität ist das Wichtigste, aber es weiß jeder. Nur es gibt tatsächlich auch im Alter Studien, die nachweisen konnten, dass allein durch Optimierung der Ernährung, durch bestimmte Zusammensetzung von Trinknahrung, bestimmten Proteingehalt, Vitamin D und so weiter, dass man allein durch eine Optimierung der Ernährung tatsächlich die Muskelkraft und auch die Muskelmasse gering steigern kann. Also auch die Ernährung alleine wirkt schon. Beides zusammen ist natürlich dreimal so gut.
Was fördert die Ernährung im Alter?
Das sind so ganz banale Faktoren wie in Gesellschaft essen zum Beispiel. Da gibt es sehr gute Untersuchungen, auch bei jüngeren, gesunden Menschen, dass sobald ich mit mehreren zusammen esse, esse ich automatisch mehr. Und dieses Momentum spielt auch im Alter, auch bei kranken Menschen eine große Rolle. Deswegen empfehlen wir auch in den entsprechenden Leitlinien, zum Beispiel in Seniorenheimen nach Möglichkeit in familienähnlichen Tischgruppen zu essen, damit so die übliche Mahlzeitendynamik, auch die Mahlzeitenfreude aufkommt. Und das ist natürlich das absolute Gegenteil dessen, was viele ältere Menschen leider erleben müssen, dass sie alleine zu Hause hocken, dass sie unter Umständen für sich ganz alleine kochen, was wenig Spaß macht, was viele ältere Menschen dann auch auslassen und stattdessen sich im Mahlzeitenservice irgendwo etwas bestellen, Stichwort Essen auf Rädern und Ähnlichem. Im Grunde genommen zusammen kochen nach Möglichkeit, wenn es vom Setting her geht, und tatsächlich in Gesellschaft essen, ist absolut fördernd für die Mahlzeiten. Dass, wenn man das jetzt weiter ausdehnt und zum Beispiel in Richtung Seniorenheim schaut, dann ist auch die geeignete Mahlzeitenatmosphäre ganz wichtig. Im Speisesaal, wenn es denn so einen gibt, sollte es nicht unruhig sein. Da sollten keine Mitarbeiter mit dem Geschirrwagen ständig durchfahren oder andere Ablenkungen bestehen, sondern nach Möglichkeit wirklich gemütlich, ruhig, anregend, vielleicht ein bisschen seichte Musik im Hintergrund, wie wir das in manchen Restaurants kennen. Das wäre das, was man versuchen sollte zu imitieren.
Ja, vor allen Dingen auch Zeit zu haben zum Essen. Also gerade wenn man das länger kauen muss oder Schluckschwierigkeiten hat, dann ganz benötigt genau. Man sicherlich auch viel mehr Zeit, um Mengen zu ja. sich zu nehmen.
Ja, wenn es dann soweit ist, dass es jetzt nicht nur ein älterer Mensch ist, der mit dem einen oder anderen ein bisschen Probleme hat, sondern jemand, der wirklich krank ist, dann kann es eben auch sein, dass ich Hilfsmittel einsetzen muss, wie zum Beispiel einen Warmhalteteller, damit das Essen wirklich lange warm bleibt und es dann die zweite Hälfte des Schnitzels auch immer noch schmeckt, weil es nicht kalt ist.
Ja, bei Menschen, die an Demenz erkrankt sind, da hatten wir bei uns im Krankenhaus mal die Diskussion, dass das auch wichtig ist, das farblich so ein bisschen abzusetzen und dass man dadurch auch feststellt, dass dann auch wieder mehr gegessen wird, wenn die Menschen das besser erkennen können.
Ja. Ja, absolut. Da gibt es tatsächlich auch kleine wissenschaftliche Untersuchungen zu, dass sie bei Bewohnern mit fortgeschrittener Demenz im Seniorenheim, wenn sie nicht den weißen Teller auf der weißen Tischdecke oder auf dem weißen Tisch haben, sondern einen farbigen Teller, der einfach mehr Kontrast bietet, dass die Menschen dann tatsächlich mehr essen. Das hängt damit zusammen, dass Demenzpatienten eben nicht nur ihr Gedächtnis verlieren, sondern auch bestimmte Bewegungsabläufe nicht mehr so funktionieren. Wir nennen das Apraxie oder auch Alltagsdinge nicht mehr richtig erkannt werden. Das würde man Agnosie nennen. Und diese Menschen haben tatsächlich eine Agnosie und auch Apraxie für Essbesteck, für Teller. Die wissen manchmal gar nicht mehr, was sie mit einem Besteck anfangen sollen. Und da kommt es dann eben darauf an, vielfältig zu denken und auch Fingerfood und solche Dinge den Menschen anzubieten.
Was können Sie den Menschen zu Hause, die uns gerade zuhören, noch an Empfehlungen geben, was die Ernährung im Alter betrifft?
In kurzen Sätzen umschalten, nicht mehr an Übergewicht denken, sondern versuchen, kein Gewicht zu verlieren. Proteinreiche Ernährung, wenn man den Fleisch mag, gerne mit Fleisch, ansonsten mit proteinbetonter pflanzlicher Kost, die Erbsen, Pilze, Soja, solche proteinreichen Dinge enthält. Ausreichend Obst und Gemüse, der ältere Mensch verliert häufig sein Durstgefühl und in Obst und Gemüse ist viel Flüssigkeit. Essen in Gesellschaft, in Bewegung bleiben, so viel es irgendwie geht. Unser Leitspruch in der Geriatrie heißt Use it or lose it, gebrauch es oder verliere es. Und das trifft sowohl für die Muskeln wie auch für unseren Ernährungsapparat zu.
Herr Professor Dr. Wirth, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich denke, das hat vielen Anregungen gegeben und ja, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder unterhalten. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Sehr geehrte Damen und Herren, das war Wir sorgen für Sie, der Podcast des Qualitätsverbunds Geriatrie, QVG. Besuchen Sie auch unsere Website www.qualitätsverbund-geriatrie.de für weitere Informationen rund um das Leben und die Gesundheit im Alter. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie uns auch beim nächsten Mal zuhören.